Es folgt nun die Fortsetzung der Konferenz am Donnerstagmorgen, den 22. August.
Beendet, betrachtet, zum Zweiten die Ökonomie des Gewissens, die mit der Sündflut scheinbar wiederum einen Bankrott Gottes bedeutet, und als Drittes die Ökonomie der Herrschaft, wo Gott den Menschen die Herrschaft, das Schwert in die Hand gegeben hat, wo er gewissermaßen sagt, so, da du dich nicht mehr von mir regieren lässt, regiere dich selber und sieh zu, wie weit du kommst. Und damit begann, oder dieses Zeitalter endete mit den Nationen, und damit begann ein Tohu Wabohu ohnegleichen. Damit begann das, was wir jetzt vor Augen haben, worin wir leidvoll stehen, die Sprachenverwirrung, die Nationen gegen sich, die Nationen in ihrem Hochmut, in ihrem Hass gegen Israel, in ihrer Feindschaft gegen Gott und ihrem Streit und Neid und ihrer Bosheit untereinander. Die Weltgeschichte vermag ja hier nicht klar zu sehen. Sie sieht ein scheinbar sinnloses Durcheinander, gegeneinander, wiedereinander. Sieht, wie Nationen unterdrückt und ausgerottet werden. Sieht, wie andere groß werden und Tyrannen werden. Sieht, wie wieder andere Segensträger werden. Ein wüstes Durcheinander. Wenn wir aber von der Schrift her die Frage der Nationen mit erleuchteten Augen des Herzens betrachten, staunen wir. Und ich möchte aus den vielen Problemen, die da aufsteigen, von denen unsere Politiker keine Ahnung haben. Und wenn wir es ihnen sagen würden, würden sie uns abweisen mit überlegenen Lächeln. Ja. Und damit müssen wir rechnen. Und deshalb probieren wir es auch gar nicht. Ich sage, ich will jetzt aus den vielen gewaltigen, ernsten, tragischen Fragen der Nationen nur eine herausgreifen. Was geschieht mit den Nationen, die Gott unter einen besonderen Fluch stellt? Es gibt in der Schrift ja Nationen, die stehen unter einem besonderen Fluch. Es ist ja schon ein Fluch, wenn geschrieben steht, er ließ die Nationen ihre eigenen Wege gehen. Lesen wir in dem Apostelkonzil zu Jerusalem. Er ließ die Nationen ihre eigenen Wege gehen. Das ist ja schon ein Fluch. Dann einen eigenen Weg, einen Sündenweg, einen selbsterwählten Weg gehen zu müssen, das ist ein Fluch. Wir haben ja keine Ahnung, wie tief, traurig und zerrissen und gequält und gepeitscht von Dämonen die Menschen ohne Christen sind. Wie unsagbar sie leiden unter den Dämonen der Bosheit und der Furcht und des Alkohols und des Nikotins und der anderen Genussgifte und der Fleischeslust, wie sehr die Menschen leiden, wie gequält sie sind. Wir würden viel mehr Erbarmen und Liebe mit ihnen haben und ihnen helfen, als dass wir über sie kritisieren und herfallen. Ich sage, es ist schon ein Fluch, wenn die Nationen ihre eigenen Wege gehen. Aber viele Nationen oder eine ganze Reihe von Nationen sind unter einen besonderen Fluch gestellt. In diesen Tagen wurde ja schon einmal die Frage angeschnitten, wie kann ein Gott der Liebe, ein allmächtiger Gott, ein Vater der Erbarmungen, wie kann der ganze Nationen ausrotten? Wie kann der antworten, dass Kindlein gegen Felsen geschmettert und getötet werden? Wie kann das Gott? Diese Fragen werden wach, nicht nur in den Weltmenschen und in den Feinden der Bibel, in den Spöttern, den Gottlosen, sondern auch in uns, den Gläubigen. Und da möchte ich jetzt in dieser Morgenfrühe versuchen, einen Überblick zu geben, aber ich verspreche euch, diesmal mache ich ihn wirklich fertig, den Überblick. Einen Überblick zu geben über 7 Nationen, die unter einem besonderen Fluch stehen, und will euch zeigen, was oder wie Gott diesen Fluch durchführt und wie diese verfluchten Nationen enden. Kann man ein klein wenig noch nachrücken? Brüder, noch ein klein wenig. Hier sind die beiden lieben Brüder eingekeilt in fürchterlicher Enge. Ja. So. Ich will also 7 verfluchte Nationen euch nennen, damit wir verstehen, wie die Wege Gottes laufen und enden und münden. Wir haben ja das große Vorrecht, bis ans Ziel zu schauen und alles Weltgeschehen vom Ziele her zu sehen. Das kann der natürliche Mensch nicht. Der natürliche Mensch, der sich nur ersteckt in einer Finsternis von Not und Grauen und Elend und Verzweiflung und Jammer und Hass und hat keinen Ausweg. der natürliche Mensch. Wir haben das Ziel geschaut. Unser Auge ist hell, unser Herz ist trunken geworden in Freude ob des Hochzieles Gottes. Und von diesem Hochziel der Vollendung aus schauen wir alles gewissermaßen rückwärts. Als Versöhnte, als Gelöste, als Geglückte, die auch inmitten ihres eigenen Elendes anbeten können, loben und danken, auch für das Weh. Das muss man einmal erlebt haben, dass man weinend auf der Erde lag, dann ausgestreckt auf dem Boden und aufstand und sagt, Vater, ich danke dir für alle deine Wege, während noch die Tränen über die Wangen liefen. Das muss man erlebt haben. Das muss man erlebt haben. Dann kann man darüber reden. Vorher ist es nur frommes Geschwätz. Ich will euch also versuchen zu zeigen, wie an einer Reihe von Nationen, die unter dem Fluch stehen, wie an denen Gott seine Wege und Ziele offenbart. Ich nenne euch 7 der verfluchtesten Nationen. Vorher aber vielleicht ein Psalmwort, das uns leiten soll. 86, 9. 86, 9. Das soll über unserem Morgenzeugnis stehen. Alle Nationen, die du gemacht hast, und welche Nation hätte Gott nicht gemacht? Er, der auch das kleinste Gräslein am Waldesrand geschaffen hat und seine Freude daran hat, alle Nationen, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten, Herr, und deinen Namen verherrlichen. Es sollte eigentlich genügen, dass das geschrieben steht. Das sollte eigentlich genügen. Alle Nationen, die du gemacht hast, sagt der David, sagt der Christus in David, denn symbolisch gesehen ist der Psalter ein Zwiegespräch zwischen Gott dem Vater und Gott dem Sohn. Prophetisch gesehen ist es ein Liederbuch für Israel. Persönlich, erbaulich gesehen, ist es ein Trostbuch wie kaum ein anderes, das alle Stimmungen des Menschenherzens von tiefster Verzweiflung bis zur höchster Glückseligkeit umspannt, in einer ungeheuren Spannweite. Aber symbolisch gesehen ist der Psalter ein Zwiegespräch zwischen Vater und Sohn. Das nur nebenbei. Vielleicht, dass dieser Schlüssel euch zu unterahnten, köstlichen, fern- und tiefblicken verhelfen, wenn wir ihn anzuwenden verstehen. Alle Nationen, sagt der Sohn zum Vater, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten, Adon, Herr, und deinen Namen verherrlichen. Und davon möchte ich heute früh ein Zeugnis ablegen. Wir gehen also noch nicht hinein in die Tiefen und Höhen und Weiten des Leibes Christi und seiner kosmischen Aufgaben im Weltenall. Daran kommen wir noch in der letzten Woche. Heute will ich nur etwas sagen über einen Heilsträger, der meist sehr vernachlässigt wird. Gott hat nämlich 3 Heilsträger unter den Menschen. Erstens die Gemeinde des Leibes Christi, die Auswahl aus den Nationen, die Ekklesia, die Herausgerufene. Zweitens Israel. Die Gemeinde ist sein Körper. Israel ist sein Weib. Und die Nationen, das sind seine Knechte, seine Untertanen, seine glückseligen Untertanen. Und die kommen meistens zu kurz. Denn der Gemeinde des Leibes Christi gilt das Fülle-Evangelium, das Geheimnis, das Mysterium, das durch Paulus gegeben ist. Israel gilt das Königreich-Evangelium. Aber der Gemeinde, denn den Nationen gilt das äonische Evangelium, durch einen Engel gegeben. Das sind 3 ganz unterschiedliche Evangelien. Und solange die noch in einen Topf werfen, sehen wir niemals klar. Ist für uns die Bibel ein Buch voller Widersprüche. Aber wenn wir das einmal gesehen haben, diese 3 Heilsvetterschaften haben ihre besondere Berufung, haben ihr besonderes Evangelium, ihre besondere Würde. Und wenn uns dann aufleuchtet, wie Gott den Leib des Christus achtet, dass wir ein Kunstwerk sind, nach dem Gott sich sehnt, dass wir der Gegenstand seiner Freude sind. Ihr seid meine Freude. Wie er unsere Freude ist, sind wir seine Freude. Wir haben in Arosa einmal in einer ganz wunderbaren Stunde das Gesetz der Rückbezüglichkeit betrachtet. Im Hebräischen gibt es viele Ausdrücke, die bedeuten zugleich Rückbezüglichkeit. Zum Beispiel, du bist der Gott des Schauens. Das heißt, du bist der Gott, der mich durch und durch durchschaut, der mich kennt. Es heißt aber auch, du bist der Gott, der sich schauen lässt. Oder wenn wir lesen, dass Israel das Schatzvoll Gottes ist, so bedeutet das, dass Gott unser größter Schatz ist, unser höchstes Gut. Aber auch, dass wir sein höchstes Gut sind. Gott ist unser Stolz, aber wir sind auch sein Stolz. Diese Rückbezüglichkeit, das ist etwas Ungeheures, das uns emporhebt zu deinem Schöpfer und uns in gewisser Beziehung ihm gleichstellt. Das erst ist die letzte lösende Schau, die Gott in deinen anvertraut. Das ist erst, was die letzte Schrecken, den letzten Angst aus uns nimmt und in ein heiliges Frohlocken unser ganzes Sein in Dresden verwandelt und durchglüht mit diesem Seligsein. Vielleicht kommen wir auch noch dran. Noch einmal, am zu kurz zu kommen in unserer Verkündigung ist meistens das, was Gott mit den Völkern vorhat, mit der Nation als solchen. Das ist das ewige Evangelium, das denen gilt. Das sind die Nationen. Das ist nicht das Evangelium des Leibes Christi. Das ist auch nicht das Königreichsevangelium. Das ist das äonische Evangelium. Wir wollen vielleicht ganz kurz lesen. Ich will aber nicht der Gefahr erliegen, stecken zu bleiben und abzuschweifen. Offenbarung 14,6. Da steht ganz deutlich und klar geschrieben, ich sah einen anderen Engel im Mittel des Himmels fliegen, der das äonische Evangelium hatte, um es denen zu verkündigen, die auf der Erde ansässig sind. Und jeder Nation, bitte, jeder Nation, nicht der Auswahl aus den Nationen, die werden von Paulus belehrt. Und auch nicht dem auserwählten Volk aus den Nationen, das ist Israel, sondern jeder Nation und Stamm und Sprache und Volk, mit dem er mit lauter Stimme sprach. Das wird von einem Engel verkündigt, das wird mit lauter Stimme verkündigt und das, was wir haben, das wird nicht mit lauter Stimme verkündigt. Unser tiefstes und letztes und süßestes, geheimstes Wissen und Einssein mit Gott, das ist nicht, das mit lauter Stimme hinausgesaunt wird. Das Königreich wird auch mit lauter Stimme verkündigt, das äonische Evangelium. Aber das, was wir haben, das wird von Herz zu Herz, von Mann zu Mann, von Mund zu Mund gesagt. Das nur nebenbei am Rande. Wenn wir nicht das Teilen des Wortes lernen. Ein Diener, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort recht heilt, das heißt nach dem Urtext, in gerader Linie durchschneidet und ist Besuch genommen auf ein Zerteilen des Opfertiers, so wie das Opfertier richtig zerlegt wird und das eine gehört Gott, alles Fett gehört dem Herrn und so weiter, das Blut gehört dem Herrn und das Fleisch gehört den Priestern und die Eingeweide und die Haut, die werden draußen weggeworfen und so sollen wir auch das Wort heilen. Das ist so wichtig, dass wir sehen, es gibt drei Heilsträger unter den Menschen, die Auswahl aus den Nationen, der Leib des Christus, das Königreich von Israel und die Nationen, die glückseligen Untertanen. Ja, wir haben die letzten meist stiefmütterlich behandelt. Wir haben die alle in die Hölle geschickt mit der trostreichen Verheißung, dass sie nie mehr rauskommen. Ja. Das ist natürlich kein Evangelium. Das ist dogmatischer Pharisäismus, philosophische Entgleisung. Nun aber zur Sache. Ich will euch das sieben Nationen nennen und euch fragen, glaubt ihr, dass auch die zu denen gehören, die einmal kommen, die den Namen des Herrn verherrlichen, die ihn lobpreisen, die also glückseliger, erlöste Untertanen des Christus sind? Ich nenne Elam, Assur, Ammon, Moab, Kanaan, Kanaan, Ägypten und Sodom. Also ich habe die sieben Allerbösesten herausgesucht. Die schlimmsten Nationen. Das ist schlimmer als wir Deutschen. Ja. Elam, erstens Elam. Ich will nicht viel reden. Ich will euch nur vorlesen, was Gott selbst darüber sagt. Elam heißt auf Deutsch verborgen. Ich lese eine Reihe von Stellen, die uns über Elam berichten. Zunächst Jesajas 21,2. Ein hartes Gesicht ist dir kundgetan. Der Räuber raubt und der Verwüster verwüstet. Sieh hinauf, Elam, lagere Medien. All ihren Seufzen mache ich ein Ende. Das heißt, den Seufzen der Befürchten. Hier wird Elam, die Elamiter, wisst ihr, wo die wohnen? Wisst ihr, wo sie heute wohnen? Sie gehören mit zu den verschwundenen, abgesunkenen Völkern. Es ist gar nicht so einfach, das festzustellen und zu scheiden, obwohl die Schrift manche ganz wunderbaren Hinweise darauf gibt. Auf die Nationen, auf die Völker und die 12 Stämme Israels, beziehungsweise die 10 Stämme, was aus denen geworden ist. Man glaubt, ich deute jetzt was an, dass Dan Deutschland ist. Dan oder Don oder Dien oder Dan, denn im Hebräischen ist da, dann ist die Wörter nicht vokalisiert, da können die Vokale wechseln. Deutschland ist Dan, das Land an der Donau, an der Aue am Don. Und das Deutschland, kann man das dann annehmen. Anschließend Dänemark. Dänemark war ja ursprünglich ein Teil von Deutschland, genau wie Österreich und die Schweiz und so weiter. Man glaubt, dass Ephraim, Frankreich ist Ephraim, man glaubt, dass Russland Ruben ist. Dafür gibt es eine Fülle von biblischen Andeutungen, nicht Beweisen. Man glaubt, dass England Sebulon ist. Man glaubt, dass die Ukraine, denn Russland besteht ja aus verschiedenen Völkern, Issachar ist. Spanien ist wohl Gas. Italien ist wohl Naphtali. Österreich ist wohl der halbe Stamm Manasse. Holland ist wohl der andere halbe Stamm Manasse. Und USA ist wohl Asa. Wie gesagt, es gibt da für eine Reihe biblischer Hinweise. Aber ich sehe in diesen Stücken noch nicht klar. Und deshalb mache ich keine öffentliche Verkündigung draus. Ich deute das hier im kleinen Kreis einmal an. Es könnte so sein. Ich muss aber viel mehr biblische Belege haben, bis ich den Mut und Auftrag habe, das öffentlich zu sagen. Und so geht es auch mit den untergegangenen Nationen, wo Elam ist, wissen wir nicht. Es ist wohl untergegangen. Ich lese weiter, denn ich will euch ja 7 Nationen nennen. Jeremia 25 von Vers 15 ab. Jeremia 25, Vers 15. So hat Jehova, der Gott Israels, zu mir gesprochen. Nimm diesen Becher Zornwein aus meiner Hand und gib ihn zu trinken all den Nationen, zu welchen ich dich sende. Jeremia hat einen Auftrag an die Nationen, nebenbei bemerkt. Damit sie trinken und taumeln und rasen wegen des Schwertes, das ich unter sie sende. Und ich nahm den Becher aus der Hand Jehovas und ließ trinken all die Nationen, zu welchen Jehova mich gesandt hatte. Jerusalem und die Städte von Juda und ihre Könige, ihre Fürsten, um sie zur Einöde, zum Entsetzen, zum Gezicht und zum Fluchen zu machen, wie es an diesen Tagen ist. Das erste Volk, das verflucht wurde, war Israel. Das Gericht Gottes fängt an am Hause Gottes. Und Israel war das Haus Gottes, das Land Gottes. Den Pharao, den König von Ägypten, das ist der Zweite, der verflucht wurde, und seine Knechte, und seine Fürsten, und sein ganzes Volk. Und alle gemischten Völker, und alle Könige des Landes Uz, wo der Hiob her war, und alle Könige des Landes der Philister, und Askalon, und Gaza, und Ekron, und der Überrest von Astos, Edom, und Moab, und die Kinder Ammon, an die kommen wir alle noch nachher. Und alle Könige von Tyrus und alle Könige von Sidon und die Könige der Inseln, welche jenseits des Meeres sind, Dedan und Thema und Buz, also Worte, die ihr wohl kaum je gehört habt oder ins Bewusstsein aufgenommen habt, und so weiter. Und dabei wird auch Elam genannt, in den letzten Versen. Ich, bitte? Ja, da steht auch schon. Alle Könige von Elam. Und alle Könige von Mädchen und so weiter. Ich könnte euch jetzt noch weitere Stellen nennen, die zeichnen, dass Elam unter einem ganz besonderen Fluch Gottes steht und als das Fluch genannt wird. Ich will das nicht tun, ihr werdet bei eurem Bibellesen das finden. Ich lese nur noch eine Stelle. Wir lesen hier Jeremia 49, Vers 34 bis 39. Wir haben nur dann das Recht, ein Zeugnis abzulegen über irgendeine Wahrheit, über irgendein Volk, über irgendein Wort, wenn wir das Wort in der Geschrift in allen Zusammenhängen gründlich und betend durchforscht haben. Sonst nicht. Wenn wir das steht geschrieben und wiederum steht geschrieben, gegeneinander abgewogen haben. Und dazu gehört viel Studium. Dazu gehört viel Verwendung der Zeit auf Gottes Wort und aufs Gebet. Wofür wir leider so wenig Zeit haben, wir Modernen. Ich lese jetzt aus Jeremia 49, Vers 34 bis 39. Das Wort Jehovas, welches zu Jeremia, dem Propheten, geschah, über Elam. Im Anfang der Regierung Zedekias, des Königs von Juda, in dem er sprach. So, und sagt jetzt noch was über Elam. Er sagt noch mehr, aber das ist das Letzte, was ich euch vorlesen möchte, über Elam. So spricht der Herr der Heerscharen. Wenn Gott sich vorstellt unter dem Titel Herr der Heerscharen, so will er damit sagen, mir steht die gesamte Heerschar der Höhe, die Lichtgewalten und die Finsternisgewalten zur Verfügung, deren bediene ich mich. Alle die Mächte dort oben, Satan und seine ganze Schar und die reinen, heiligen Engelfürsten und Engelscharen, die auf dem Boden des Gesetzes stehen. Satan steht auf dem Boden der Gesetzlosigkeit und die stehen auf dem Boden des Gesetzes, die anderen Engel. Und wir stehen auf dem Boden der Gnade und sind über beide emporgehauptet, nach der Schrift. Ja, und wenn er sagt, Herr der Herrscharen, so will er damit sagen, mir steht alles zu Gebote, ich kann durchführen, was ich will, und nichts kann mir entgegenstehen. So groß, so stark ist Gott. Nun, was sagt er? Er sagt also, Vers 34, so, 35, so spricht Jehova der Herrscher, siehe, ich zerbreche den Bogen Elands, seine vornehmste Stärke, und ich werde die vier Winde von den vier Enden des Himmels her über Elam drehen und es nach allen diesen Winden hin zerstreuen. Ich rufe vorhin, wo ist Elam? Es ist zerstreut in alle vier Winde. Weiter. Und es soll keine Nation geben, wohin nicht vertriebene Elams kommen werden. Also in welchem Volk, das heute existiert, sind keine vertriebenen Elams? Wir nehmen das doch wirklich. Es soll keine Nation geben, in welchen nicht vertriebene Elams stecken werden. Und da unten ist vielleicht manch einer, der stammt von den Elamitern ab.
Wer weiß? Wer weiß?
Ich stamme von den Waldensern ab. In Norditalien und Südfrankreich. Auch. Ja. Schön. Es gibt kein Volk, in dem nicht Elamiter sind. Das Volk ist zerstreut, ist aufgelöst, ist untergegangen. Vers 37. Und ich werde Elam verzagt machen vor ihren Feinden und vor denen, welche nach ihrem Leben trachten. Und werde Unglück über sie bringen. Die Glut meines Zornes, spricht Jehova. Die Glut meines Zornes. Und ich werde das Schwert hinter ihnen hersenden, bis ich sie vernichtet habe. Was ist da noch übrig, wenn er sie vernichtet hat? Wieder?
Nicht mehr.
Kann man mit einem, mit dem, was nicht ist, noch was anfangen? Was nicht ist, hat er gehört. Buddha Gaya war mal angezeigt, nicht? Dieser Buddha Gaya, unser Kalkaya, war mal angezeigt bei der Regierung, er wäre ein Sektierer, und da lagen Schriften vor über Israel und so weiter. Und da wurde er gefragt, sind Sie evangelisch? Sagt er, nein. Katholisch? Nein. Baptist? Nein. Ja, was sind Sie denn? Sagt er, ich bin Christ ohne Sonderbekenntnis. Was heißt Christ ohne Sonderbekenntnis? Das steht hier nicht in meiner Liste. Was sind Sie? Sagt er, ja, ich glaube an Jesus Christus, Gottes Sohn, und hat dann also versucht, den Glaubensbekenntnis abzulegen. Und da wurde der ganz böse, der Beamte, und sagte, wissen Sie, was Sie sind? Sie sind gar nichts. Und weißt du, was er da gesagt hat?
Nein,
ich weiß nicht mehr. Da sagte er, was nichts ist, das hat Gott erwähnt. Bitte, wenn wir diesen Schlüssel erfasst haben, und wenn wir das glauben, da kann uns der Teufel nicht mehr sagen, du bist ja so armselig, du bist ja so dreckig, so verseucht von der Sünde, so verloren, du bist ein Lügner und ein Dieb und ein Ehebrecher und ein Betrüger und du bist gar nichts. Und dann dürfen wir sagen, und damit, dass wir so in uns von Gott sind, haben wir den Beweis, dass wir erwählte sind. Denn die Törichten, die Geschmähten, der Abschauen, die Nichte, die sind erwählt. Erwählte haben alle Ursache, ganz demütig zu sein, denn ihr Erwähltsein beweist, dass sie nie anständige Weltmenschen geworden wären. Dass Gott sie vorher herausnehmen musste. Und sie nicht aus dem geworden. Ich lese das Wort zu Ende. Also, bis ich sie vernichtet habe, so, es ist aus. Und ich werde meinen Thron in Elam aufstellen. Und werde König und Fürsten daraus vertilgen. Aber, jetzt kommt das göttliche Aber, es wird geschehen, am Ende der Tage, das ist eine der Formeln, die für die Letztzeit, für die Endzeit, für die 70. Jahrwoche gebraucht wird, der wir entgegengehen. Am Ende der Tage, da werde ich das Gefängnis Elams wenden, spricht der Herr. Da werden sie aus dem Nichts, aus dem Vernichtetsein herausgeholt und wiederhergestellt. Gibt also eine Wiederherstellung Elams? Jawohl, zweitens Assur. Assur heißt glückselig. Jetzt ist es sehr interessant, diese Geschichte Assurs zu verfolgen, denn Assur oder Assa ist ja der Stamm, der einen, ja, wie soll ich sagen, einen großen Grundgehalt der USA ausmacht. In der USA wurden ja vor 50, 60 Jahren alle gestrandeten Existenzen abgeschoben, wie es auch mit Australien geschehen ist. Ja, einer nicht tauchte, wurde abgeschoben nach der USA, nach Amerika. War früher so. Ja. Ich schäme mich nicht hier, weil auch das zur Ehre Gottes gereicht wird, dass mein Bruder, mein leiblicher Bruder, der ein böser Junge war, ein böser Bursche, der in Deutschland zu eng war, aber ein dynamischer Geist, wurde mit 16 Jahren, Deutschland ist ihm zu eng, er will fort nach Amerika, sagt mein Vater, gut, hat er 1000 Mark bekommen und ist nach Amerika, war er 16 Jahre alt, ohne Beziehung. Da wurde er Schuhputzer, dann wurde er Tellerwäscher und nach 8 Jahren war er Einkaufsdirektor des drittgrößten amerikanischen Lebensmittelwerks mit etwa so 40.000 Mark Monatseinkommen. Und dann hat er ja gute Ertrinken, wurde seine Tochter überfahren, das ist ihm so zum Herrn gute Trinken und wurde betrunken am Steuer seines Waren gefunden und das wird schwere Strafe. Dann ist er irgendwie an die Strafpolizei gekommen und dann ist er Kunsthändler geworden und dann ist er zum Glauben gekommen. Ja. Schäme mich nicht, das ist mein leiblicher Bruder. Ich wollte nur ein Beispiel dafür geben, was Asa Abdua USA ist. Ich will euch nur drei Gottesworte lesen, sonst werde ich nicht fertig. Und bitte mit mir aufzuschlagen. Psalm 83, 8 bis 17. Psalm 83, 8 bis 17. Auch Assur hat sich ihnen, den Feinden Gottes, angeschlossen. Sie sind zu einem Arm geworden, den Söhnen Lot. Nachkommt es Lot. Tu ihnen wie Midian, wie Sisera, wie Jabin am Bache Kiso. Das heißt, vernichte sie. Vernichte sie. Das ist ein Fall von Arthas, beziehungsweise ein Wort Christi, des Sohnes an den Vater. Vernichte sie. Sie vertilgt wurden zu Endor, diesem Erdboden zum Dünger wirken. Endor, wo später die Hexe aufgestiegen ist. Mache sie wie ihre Eseln, wie Oreb und die Seeb und die Sebach. Und die Salmunna und ihre Herrscher, weil sie gesagt haben, lasset uns in Besitz nehmen die Wohnungen Gottes. Wer die Wohnungen Gottes in Besitz nehmen will, fällt unter schweres Gericht. Wer dieses Haus hier in Besitz nehmen wollte, verfällt dem Gericht. Gott lässt seine Wohnungen nicht in Besitz nehmen. Auch das nur ganz am Rande. Mein Gott, mache sie gleich einen Staubwirbel, gleich stoppeln in der Winde. Was ist ein Staubwirbel?
Hier endet der Vortrag, weil das Band zu Ende war. Es folgt hier noch auf diesem Band ein Ausschnitt einer Konferenz von Bruder Heller.
Meine Brüder, ihr Heiligen und Geliebten, ich stehe jetzt vor euch innerlich tief bewegt. Muss ich meine Punkte fein weiterführen, die ich mir vornahm, oder muss ich dem Zug folgen, das, was jetzt in mir lebendig wurde, euch zu bezeugen? Ich beantworte die Frage, indem ich euch Judas 3 vorlese. Geliebte, indem ich allen Fleiß anwande, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den einmal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Judas hat allen Fleiß angewandt. Das heißt, er hat sich gründlich etwas zurechtgelegt, Vorbereitungen. Da kommt über ihn eine Nötigung durch den Heiligen Geist. Und diese Nötigung sagt, nein, du sollst kein Lehrschreiben verfassen, sondern ein Ermahnungsschreiben. Und zwar sollst du ermahnen, für den einmal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Ein Kampfschreiben. Was macht er nun? Folgt er dem, was er sich vorgenommen hat, oder folgt er der Nötigung durch den Heiligen Geist? Was macht er?
Das
Letzte. Jawohl, das Letzte. Und so ist auch bei uns. Wenn einer eine Offenbarung hat, dann schweige der Erste. Deshalb sitzen wir auch hier zu vieren an dem Tisch. Das ist göttlich. Das ist sogar hier bei den Briefen so der Fall. Und das ist mir oft wichtig geworden, dass wir nicht stur und starr festhalten und ein Programm durchführen. Ich will euch die 12 Ökonomien sagen, ganz gewiss. Aber wenn man innerlich angeregt wird, dann soll man dieser Anregung des Geistes folgen, denn der Herr weiß ja die Bedürfnisse mit euren Herzen, die Sehnsüchte, die Nöte, die Verklemmungen, die Verkrampfungen, die Belastungen, viel besser als wir Brüder. Und deshalb gestattet mir, dass ich jetzt noch einmal ganz kurz eingehe auf das, was wir eben gehört haben, dass wir an der Gnade Gottes nicht Mangel leiden. Die Gnade, die Charis, ist das liebende Herabneigen Gottes zu seinen gequälten, armen, schwachen, verfinsterten, sündigenden Geschöpfen. Und zwar ist dieses Herabneigen ein Herabneigen aus tiefer innerer Freude heraus. Das ist Gnade. Deshalb ist das Wort Charis und Chara, die sind eng verwandt miteinander. Gnade kann man vielleicht etwas überspitzt so deuten, ist die tiefe Freude und Seligkeit, die Gottes Herz erregt und bewegt, wenn er sich mit seiner Fülle herabneigen darf zu seinen Geschöpfen, um sie zu sich heraufzuziehen. Das ist Gnade. Früher sagte man ja vor Hunderten von Jahren, er ging Gnaden, das heißt, er ging hinab. Gnade ist das Herabneigen aus tiefer innerer Gottesfreude und Gottesseligkeit. Wenn du wüsstest, welch eine Wonne, welch eine Freude Gott empfindet, wenn er sich hinabneigen kann in deine Ratlosigkeit, in deine Ausweglosigkeit, in deine Verzweiflung, in deine Bitternis, in dein Irrewerden, in dein Gestrandetsein, wenn du das wüsstest, mit welch einer Seligkeit Gott sich zu dir herabneigt. Der Herr Jesus hat uns das klar zu machen, dass du in Lukas 15, in den drei Gleichnissen von dem wartenden Vater, man sagt dem verlorenen Sohn, von dem suchenden Hirten, man sagt von dem verlorenen Schaf, ja, man verlegt den Schwerpunkt vom Schöpfer auf das Geschöpf. Ja, da hat uns Gott so etwas gezeigt, dem Groschen, der im Staub im Dreck liegt. Und dessen ein klares Gepräge überdeckt ist, von dem Schmutz und vom Kot vielleicht der Tiere. Geschwister, ich möchte noch etwas zu dieser Gnade sagen. Es ist mir einfach ein inneres Muss, ein innerer Auftrag. Ich bin genötigt, das zu sagen. Ich lese aus Hebräer 12 zwei Verse. Hebräer 12, zwei Verse. Ich höre die extremen Schriftteiler jetzt sagen, was geht denn uns der Hebräerbrief an? Das ist sehr töricht geredet. Alle Schrift ist unser. Zudem ist es sehr wahrscheinlich oder möglich, dass der Hebräerbrief von Paulus geschrieben ist. Mit dem Hebräerbrief wären es 14 paulinische Schreiben. Aber wie dem auch sei, wir wollen über diese sehr interessanten Dinge nicht sprechen jetzt, sondern ich möchte ein rein praktisches, erbauliches, ermahnendes Wort sagen. Wir haben neulich geredet von dem Gnadenstrom, gestern Abend, als ich euch erzählte, von der Baronin Wurm von Zinken, vom Grafen Pückler, von diesem Strom, unter dem geschrieben steht, er fließt für alle, aber nicht alle werden voll. Geschwister, ob wir von dieser Konferenz nach Hause gehen, wesenhaft gefüllt und überströmend mit der Gnade Gottes, oder ob wir kritisch und unzufrieden und mürrisch über das eine oder das andere nach Hause gehen, das hängt von uns ab. Ich habe mich vorhin mit dem teuren Bruder Kürle unterhalten über den biblischen Synergismus. Wir lehnen den katholischen Synergismus, das heißt das Mitwirken des Geschöpfes an dem Heile. Das lehnen wir ab, aber es gibt einen biblischen Synergismus und das will ich euch jetzt beweisen. Es ist deine Sache, Bruder und Schwester, meine Sache. Ob wir Menschen sind, gefüllt mit der Gnade und überströmen in der Gnade. Oder ob wir an der Gnade Gottes Mangel leiden. Uns nicht ganz erfassen, ganz erfüllen lassen. Das ist unsere Sache. Das kommt auf dich und auf mich an. Und ich möchte dieses überaus ernste Wort, das mir schon oft wichtig geworden ist für mein Leben, an heiligen Haltepunkten meines Lebens und oft in der Seelsorge wichtig geworden ist, an Gestrandeten und zugrunde Gehenden, das möchte ich euch jetzt vorlesen, in Hebräer 12, 15 und 16. Achtet darauf! Oder ich will den Kontext sagen, er ist so wunderbar. Vers 14. Jaget dem Frieden nach mit allen, auch mit den Unsympathischen, auch mit den Querköpfen, auch mit den Dummköpfen, auch mit allen. Jaget dem Frieden nach mit allen und der Heiligkeit oder dem Geheiligtsein, ohne welches niemand den Herrn schauen wird. Das ist ein überaus ernstes Wort. Ohne geheiligt. Ohne für ihn abgesondert sein, das ist die eine Seite der Heiligung, und ohne ihn seine Art und sein Wesen umgeschmolzen und umgebreit worden zu sein, wird niemand den Herrn sehen. Das steht da, das ist ein ernstes Wort, das können wir nicht ausradieren mit unserer Theologie, unserer Gemeinschaftstheologie oder was wir für eine haben, oder unserer darwinistischen Theologie oder das können wir nicht ausradieren. Ich lese weiter. Jagt den Frieden nach mit allen und dem Geheiligtsein, ohne welches niemand den Herrn sehen wird. Und jetzt kommt ein Partizipium präsentis, ein Mittelwort der Gegenwart. Da fragen wir uns ja, wie sollen wir denn das machen? Wie sollen wir denn das machen? Jetzt kommt, indem ihr darauf achtet. Wir sollen auf etwas achten. Worauf denn? Dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leidet. Oder zu kurz komme, oder die Gnade Gottes verfehle, oder zurückbleibe, oder versäume, oder ich habe dieses Wort nachgeguckt, außer im Urtext, in einer ganzen Reihe von Übersetzungen. Und ich muss sagen, ich habe daraus sehr viel gelernt für meine praktische Seelsorge. Da stand mir vor Augen, die Frau eines Mannes, die errettet war, herausgenommen aus einer brennenden Stadt, die aber nicht so ganz dabei war, die sich immer wieder umdrehte, deren Herz eben doch noch an der Stadt und ihren Freuden hing. Wer war das? Lot's Weib, ja, Lot's Weib. Ja, sie hat an der Gnade Gottes, sie zieht der Gnade Gottes Mangel ab, zurückgeblieben, hat Mangel gelitten. Wir lesen, der Lot ging voraus und sein Weib sah sich hinter ihm um. Sie war nicht in gleicher Linie mit ihm, in gleicher Höhe. Sie war hinten dran und hat sich dann immer wieder umgeguckt und da wurde sie zur Salzsäule. Sie wurde in das verwandelt, was da vom Himmel niedergefallen ist. Salze und Schwefel und Feuer und all die Chemikalien, die jetzt im Toten Meer ruhen, nachdem die Russen so viel verlangen haben, die sie einmal in der Endzeit holen werden. Diese Chemikalien, die mehr Wert haben als das gesamte Vermögen von der ganzen USA zusammen. Privat und Staatskapital. Das nur nebenbei. Dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide. Das ist Punkt 1. Wir können, obwohl ein Strom von Gnade, ein Übermaß von Gnade uns zur Verfügung steht, an der Gnade Mangel leiden. Das können wir. Es fließt für alle, aber nicht alle werden voll. Das ist der erste Punkt. Leiden nicht Mangel an der Gnade. Zweitens. Daraus ergibt sich, wenn wir an der Gnade Gottes Mangel leiden, dass eine Wurzel der Bitterkeit in uns aufsprost. Das ist die zweite Stufe. Wir werden bitter. Warum hat der ein Auto und ich habe keins? Warum hat der Erfolg und ich nicht? Warum hat der ein glückliches Familienleben und ich bin in einer Tragödie? Warum, warum? Und da wird man bitter. Sobald man nicht in der Gnadenfülle steht, auf seiner Fülle haben wir genommen Gnade, Ungnade, eine Gnade nach der anderen, denn die Gnade, die verbraucht sich rasch. Die verbraucht sich. Ein Lehrer steht vor seiner Klasse und unterrichtet. Da braucht man viel Gnade, wenn man nicht strafen darf. Da muss es davon auch keine Strafarbeiten geben. Man muss aber unbedingt das Pensum erreichen. Das war nicht so einfach. Also da braucht man viel Gnade. Die Bande da in Ordnung zu halten und ihnen irgendwie das Wissen beizubringen und so weiter. Die Leute, dann geht an die Pause und sind die Kollegen und Kolleginnen und die fallen über ihn her, den Frommen und sticheln. Da braucht er wieder eine neue Gnade. Die erste Gnade, die es verbraucht, es kommt eine neue Gnade. Gnade für Gnade, Gnade um Gnade. Brauchst Gnade, wenn du in die Küche gehst, brauchst Gnade, wenn du in den Keller gehst. Brauchst Gnade, wenn du mit den Freunden gehst, brauchst Gnade, wenn du mit den Feinden streitest. Du brauchst Gnade zum Beten und brauchst Gnade zum Bibellesen und brauchst Gnade zum Zeugen, brauchst Gnade zum Lieben und zum Leiden und zum Schweigen. Wir haben es eben gehört. Und wenn wir das nicht tun, Gnade um Gnade nehmen und leiden Mangel, dann werden wir bitter. Auf irgendeinem Gebiet unseres Lebens werden wir bitter. Eine Wurzel der Bitterkeit sprost auf. Das ist die Station, die Stufe 2. Drittens. Und euch beunruhige. Dann wird uns die Ruhe und der Friede des Herzens erschüttert. Wir werden unruhig. Das ist das Dritte. Ihr seht, es hat alles seine Vorgeschichte und hat alles seine Auswirkungen. Wer an der Gnade Gottes Mangel leidet, wird bitter. Verbitterte Menschen werden unruhig. Und aus der Ruhe, aus dem Frieden des Herzens heraus. Viertens. Und viele durch diese verunreinigt werden. Dadurch bringen wir andere in die Verunreinigung. Wenn wir bitter sind und sind unruhig, werden andere, die sich an uns orientieren, wir werden ja beobachtet mit Argusaugen aus der unsichtbaren Welt und aus der sichtbaren Welt, von allen Seiten, viel mehr als wir ahnen. Wenn ihr wüsstet, was jetzt in den Herzen der Engel und der Dämonen vorgeht, die diese Kirche füllen und die das hören, was wir hier besprechen, was das bedeutet. Wenn wir wüssten, was, wenn wir heute Abend das Brot brechen, was für Wirkungen ausgehen bis zu denen, für die kein Brot gebrochen ist. In den Totenräumen. Wenn wir das wissen, wenn wir unsere Bibel wörtlich annehmen wollten, wir würden staunen, wir wären erschüttert über die Rolle, die wir spielen als Heilige und Geliebte. Wir würden vergehen und zerschmelzen. Und deshalb lüftet uns Gott dann und wann einmal den Schleier. Aber sagt uns nichts Zusammenhängendes und nichts Totales. Das auch alles am Rande. Viele werden verunreinigt. Und dann kommt die Stufe 4, dass nicht jemand ein Rührer sei. Und dann fällt man bis hinein in die Fleischeslust. Das kann einer, der an der Gnade Mangel leidet, der kann so weit kommen. So weit war es ja zum Beispiel in Korinth gekommen. Man kann ein Rührer, ein Ehebrecher werden. Als Gläubiger. Und das fängt damit an, dass wir nicht Menschen sind, voller Gnaden. So fängt es an. Und dann geht stufenweise runter. Und die letzte Stufe, die heißt, oder ein Gottloser. Dann fällt man bis hinein, die Gottlosigkeit hat nicht von Gott gelöst. Ich musste da sagen, dieses kurze, erbauliche Zeugnis aus der Schrift, weil ich innerlich angesprochen war durch das, was unser Bruder Weber sagte. Deshalb, Brüder und Schwestern, lassen wir uns füllen mit der Gnade Gottes. Leidet nicht Mangel an der Gnade Gottes. Sie ist da im Vollmaß. Nehmt sie. Öffnet euer Herz weit. Räumt alles andere aus. Lasst alles andere los. So ergibt sich das.
Der Schluss der Vormittagsversammlung am Mittwoch wurde nicht aufgenommen. Am Mittwochabend war Brotbrechen, was ebenfalls nicht aufgenommen wurde. Es folgt